Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Wir sitzen hier bei einem kühlen Getränk.
Ich habe meinen Tee dabei.
Du hast den Tee? Ja, Josef zieht auf jeden Fall durch hier.
Ich lese die Ratschläge. Liest du auch immer diese Artikel, die es so zur Hitze gibt? Da steht ja immer dasselbe drin.
Ja, genau.
Und
irgendwann
dann wird immer
hast du es durchgedribbelt.
Typ von irgendeiner Uni gefragt.
Ja.
Der hat jetzt natürlich richtig viel zu tun, weil der muss jetzt allen Zeitungen quasi diese Interviews geben.
Das Gleiche erzählen.
Ja, genau. Und gut, aber kommen wir von den Getränken zu unserem Kinofilm.
Stimmt, wir waren am Mittwoch zusammen im Kino, das war sehr schön, vor allem, weil es auch kühl war. Es ist vielleicht ein Tipp, ne? Solange die Kinos nicht abgeschaltet werden, vielleicht gehen wir mal ins Kino am Wochenende. Zum Beispiel in den Film Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Den haben wir am Mittwoch angeschaut, wir haben auch schon 2 Freikarten verlost. Herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle nochmal und vor allem viel Spaß beim Film. Wir wollen ganz kurz drüber sprechen, wie es uns gefallen hat. Einfach damit alle, die sich fragen, ist das was für mich oder nicht, darüber sich ein bisschen Gedanken machen können.
Ja, genau. Ich würde sagen, der Film ist, und darüber haben wir uns ja auch direkt nach dem Kino unterhalten, er ist sehr schön zusammengestellt. Diese Idee, dass Sandra Hüller einen Tag in Rom sozusagen nachspielt als Ingeborg Bachmann, ohne so komplett dieses Reenactment zu machen. Also
genau.
Sie kleidet sich ähnlich. Sie ist in einer Wohnung, die ähnlich ist wie die von Bachmann in Rom, aber nicht komplett nachgestellt.
Ja.
Sie macht so Dinge, die Bachmann halt gemacht hat in ihrem Alltag in Rom. Also spazieren gehen, die Zeitungen kaufen, solche Dinge. Also das heißt
Autofahren.
Autofahren, genau. Und das ist sozusagen wie so ein roter Faden, den wir in diesem Film haben. Und von da ausgehend gibt es dann Archivmaterial und so weiter, was man sonst auch in Dokumentationen hat. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass diese Dokumentation, so wie sie aufgebaut und geschnitten ist, einem diese Person Ingeborg Bachmann auf eine Weise nahe bringt, aber eher auf so eine assoziative Weise, würde ich sagen. Also weniger auf so eine Weise von, dort ist sie geboren, in diesem Haus. Dann ist sie da und da in dieses Haus gezogen. Dort hat sie mit dem und der Person gelebt und so weiter. Also man erfährt jetzt nicht so diesen krassen biografischen Weg, sondern der wird eher so eingestreut zu den ganzen anderen Materialien.
So ist es. Es hat was Essayistisches beinahe,
wie das so zusammengefügt
ist. Und vielleicht wäre auch wichtig zu sagen, wenn man schon mal die ein oder andere Biografie von Bachmann gelesen hat, dann ist der Film, dann funktioniert der so ein bisschen wie so eine Ostereiersuche, weil man immer wieder so kleine Hinweise findet, Nester findet und sich freuen kann, dass man die Anspielung versteht. Das ist ein Film auch voller Anspielungen. Das heißt aber auch, und da sind wir natürlich jetzt in einer gewissen Weise in einem blinden Fleck, wenn man von Ingeborg Bachmann noch gar nichts weiß, außer vielleicht, dass sie eine Beziehung mit Max Frisch hatte, dann weiß man tatsächlich sehr wenig über sie und sollte aber vielleicht wissen, dass man in diesem Film eben nicht so an die Hand genommen wird durch das Leben hindurch, sondern hier nähern sich 3 Bachmann-Fans, kann man vielleicht sagen, dem Phänomen Ingeborg Bachmann. Einmal die Regisseurin selbst, für die Ingeborg Bachmann sehr wichtig ist, Regina Schiller. Dann die Schauspielerin Sandra Hüller, die selbst auch großer Bachmann-Fan ist. Und auch die Filmmusik von Soap and Skin wurde gemacht von einer Person, die Ingeborg Bachmann sehr verbunden ist, Anja Plaschk. Und Anja Plaschk hat vor einigen Jahren bei einem anderen Film selbst mitgespielt, der sich auch Ingeborg Bachmann nähert, nämlich diesem Film Die Geträumten, wo 2 SprecherInnen, SchauspielerInnen die Briefwechsel einsprechen und darüber versuchen, Nähe herzustellen und diese Beziehung aufleben zu lassen. Also in dieser Tradition, finde ich, steht auch jetzt der Film von Regina Schiller so ein bisschen. Und das muss man vielleicht wissen, dass hier einfach 3 EnthusiastInnen zusammengekommen sind unter dieser Regieführung und versuchen den Begriff fand ich ganz treffend, eine Geisterbeschwörung.
Ja, und man erhält quasi, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat von Bachmann, würde ich nicht sagen, dass der Film sich nicht lohnt, sondern ich würde sagen, man erhält halt so einen ersten Eindruck und dann muss man sich aber das Ganze mit Büchern selber noch erarbeiten, auch was die Werke angeht. Also wir haben bestimmte Gedichte, die zitiert werden, bestimmte ja, Romane, Malena oder Erzählungen, aber das ist eben so anzitiert. Und ich würde sagen, so einer der stärksten Punkte, die man einfach so ohne jegliches Vorwissen wegnehmen kann und die der Film auch sehr stark macht durch Videoschnipsel, ist eben so dieses, wie hat der Literaturbetrieb, dieser männlich geprägte, dominierte, wirklich krass dominierte Literaturbetrieb, eben auf Ingeborg Bachmann damals reagiert.
Im Vulkan. Josef, gestern, also wir nehmen heute am Freitag auf, da war der erste Lesetag bei den beim Klagenfurter Literaturpreis. Wie heißt denn das eigentlich in Wirklichkeit? Man sagt doch immer nur Bachmann-Preis. Ich glaube, Klagenfurter Literaturtage, da wird unter anderem der Bachmann-Preis verliehen. Wir werden heute öfter noch in Klagenfurt sein, weil wir heute ganz viel über Ingeborg Bachmann sprechen. Aber ich wollte dir kurz einfach zwei Momente der letzten beiden Klagenfurt-Tage mitbringen. Vielleicht mal kurz als kleine Einordnung. Ich gucke nicht strategisch von vorne bis hinten diesen Preis. Ich finde Instagram, da machen die einen sehr guten Job. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Die haben irgendwie so ein sehr gutes Social-Media-Team. Das lohnt sich auf jeden Fall, da sich die Tage so ein bisschen zusammenfassen zu lassen. Und wenn man schon öfter reingeguckt hat bei diesem ganzen Geschehen und die Jury so ein bisschen kennt, dann funktionieren diese Jokes auf jeden Fall wunderbar. Das ist sehr unterhaltsam. Allerdings wollte ich jetzt für die ersten beiden Tage dir schon mal zwei Momente mitbringen, die ganz schön waren. Der erste schöne Moment, finde ich, war die Eröffnungsrede von Helga Schubert. Wir haben schon öfter über Helga Schubert gesprochen und ihre besondere Verstrickung in den Bachmann-Preis. Das ist auch wirklich Full-Circle-Moment. Nicht nur, dass sie ihn gewonnen hat vor einigen Jahren, sondern dass sie jetzt diese Eröffnungsrede hält. Und sie hat aus Ingeborg Bachmanns Erzählung gelesen, in der sie von dem Aufwachsen in einer österreichischen Kleinstadt erzählt, also in Klagenfurt, in Kärnten. Und das war sehr, sehr schön, dass sie da auch direkt nochmal die Autorin selbst hat sprechen lassen. Sie hat dann auch selbst von ihren Erfahrungen nach dem Krieg und während des Krieges erzählt. Also eine Rede, die sich lohnt und die einfach diesen Bachmann-Preis auf so eine sehr würdige Art, finde ich, eingeleitet hat. Ja, dann war natürlich der große Aufreger am zweiten Tag, Aufreger in Anführungszeichen, dass Slata Rochal, die Autorin, sich die Jury-Diskussion nicht angehört hat.
Bin ja froh, dass du das mitbringst.
Ja, hast du davon gelesen?
Ich habe das auch, also wir kommen wieder auf das Instagram sozusagen Game von denen, habe ich das gesehen und wollte auch mit dir gerne darüber kurz reden. Erzähl mal.
Naja, also man muss ja wissen, Slata Rochal engagiert sich sehr, sehr stark im Literaturbetrieb für das Sichtbarmachen von Bedingungen, finanzieller Art, Stipendien, diese ganzen Sachen, die man auch mitunter als prekär bezeichnen muss, die da stattfinden und vor allem auch Macht, Dominanz, Gatekeeping, diese ganzen Begriffe findet man da. Und sie hatte im Vorfeld angekündigt, dass sie die Jury-Diskussion sich nicht anhören wird, weil sie dann sagt, das ist einfach nicht meine Aufgabe. Und insofern fand ich es lustig. Ich habe dann nämlich gedacht, ich recherchiere mal ein bisschen, wie KI das zusammenfasst, weil ich habe mir mal ausspucken lassen, was die Highlights des Tages waren. Und KI hat quasi von einem Riesen-Eklat gesprochen. Und ich dachte so, oh mein Gott. Also davon darf man sich, glaube ich, jetzt echt nicht irritieren lassen, weil es war kein Eklat, dass Slata Rochal die Jury-Diskussion verlassen hat. Also sie hat es angekündigt. Und es war auch abgeklärt insofern, als dass es kein Bruch mit den Bedingungen ist, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Niemand muss sich diese Jury-Diskussion anhören. Der Einzige, der tödlich beleidigt war, war Philipp Tingler. Der hat dann selber an der Diskussion nicht mehr wirklich teilgenommen, hat wirklich kaum was gesagt. Nur am Schluss auch darauf bestanden, dass er ja auch hier sei. Das war auf jeden Fall amüsant, ein Eklat war es sicherlich nicht. Es wurde teilweise auch sehr stark interpretiert als Geste, die mit dem Text zu tun habe. Also der Text endet ja auch mit den Worten, der Autor ist tot. Und es wurde dann auch eben in diese Richtung gedreht, dass Text und Werk getrennt zu halten sind. Ich habe es jetzt eher so ein bisschen wahrgenommen als so eine Geste von, naja gut, ihr habt hier, das ist ja euer Job, ihr werdet hier bezahlt, aber warum soll ich jetzt hier sitzen und mir das anhören? Das ist sozusagen nicht meine Aufgabe.
Ja, nicht meine Aufgabe und vielleicht schon auch zu zeigen, irgendwie so, ich bin eigentlich kein großer Fan davon, wie das so läuft. Das ist genau. Solche, weil das ist ja sozusagen beim Bachmann-Preis ist ja einfach öffentlich, was sonst ja auch stattfindet.
Ja.
Nämlich bei diesen ganzen anderen Preisen sitzen ja auch Juries, die dann entscheiden, ja. Du kommst rein und ihr anderen alle, ihr habt euch alle für diesen Preis beworben, mhm. Ihr habt alle dafür Texte geschrieben, aber nur eine Person kriegt was und der Rest geht einfach leer aus und ist sozusagen wieder mal für die Arbeit nicht bezahlt. Und das ist ja eine Sache, die sie einfach auch krass kritisiert, wo sie auch sagt, man müsste vielleicht darüber nachdenken, Förderung anders zu organisieren, dass es nicht so ein Wettbewerbsspiel ist für die wenigen Plätze, wo es mal ein bisschen Geld gibt, sondern eher was, wo man ein bisschen grundsätzlicher Unterstützung denkt.
Richtig. Und wo es auch nicht so läuft, dass am Ende nochmal alle in so einer Arena quasi gegeneinander ausgespielt werden. Was dazu kommt, oder beziehungsweise ich nehme jetzt mal kurz die Gegenseite ein. Also dieser Preis ist ja auch deshalb so gestaltet, weil mit der Gruppe 47, mit der Bachmann ja auch viel zu tun hatte, deren Preis sie erhalten hat, da funktioniert das genauso. Das hat man auch im Film gesehen. Ne? Die AutorInnen lesen dort und dann wird da über den Text gesprochen. Mitunter auch eklig irgendwie auf eine Art und Weise. Aber es ist eine öffentliche Sache und daran knüpft es so ein bisschen an, auch, ich glaube, mit eigentlich dem hehren Ziel, Transparenz zu schaffen, was ja an sich erstmal ein gutes Anliegen ist. Gleichzeitig wird, glaube ich, damit die Grundsituation so ein bisschen unterschlagen, dass es ein extremes Machtgefälle ist. Ich sitze da also als Autorin und es ist für mich kein nice to have, sondern es entscheidet sich ganz, ganz viel in diesem Moment. Also wenn ich in dieser Jury-Diskussion vernichtet werde, im übertragenen Sinne, kann sich das auf meine Karriere auswirken. Und ich glaube, dieses Machtgefälle ist den JurorInnen dann manchmal nicht so bewusst, weil wenn Philipp Tingler dann sagt, das ist eine diskursive Veranstaltung, sollen sie doch mitreden, dann unterschätzt er, glaube ich, wie groß die Hürde ist, sich in so eine Position zu begeben, weil auch das ein zweischneidiges Schwert ist. Also, ne, Literaturkritik ist eben was anderes als Schriftstellerin sein. Und wenn du dann anfängst, mitzudiskutieren und deinen Text zu verteidigen, hat das ja auch schnell was Demütigendes, weil du da vielleicht auf verlorenem Posten bist. Also, ich glaube, das wird manchmal dann so ein bisschen unterschätzt. Klar ist es nicht, aber es setzt eine Diskussion in Gang, die wir, glaube ich, dringend weiter und noch intensiver führen müssen.
Die helle Kammer.
Lieber Josef, ich habe mir die neue Biografie über Ingeborg Bachmann durchgelesen und zwar von der Bachmann-Expertin Andrea Stoll. Ich muss dich ein bisschen kurz mitnehmen in diese Geschichte rund um die Bachmann-Biografien, die es so gibt. Einfach zur Einschätzung dessen, was an Material schon da ist. Einmal sind zum 100. Jubiläum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, sowieso mehrere neue Biografien entstanden und veröffentlicht worden. Die will ich dir kurz sagen, um das ergänzend noch mitzubringen. Zum Beispiel Dieter Burdorf, dieses unruhige Ich. Ich glaube, du hast einen Bezug zu Dieter Burdorf, ist das so?
Genau, der ist Professor in Germanistik an der Uni Leipzig und so Lyrikexperte.
Du hast bei ihm studiert, richtig?
Genau.
Ja, da haben wir also einen Zugriff auf das Phänomen Bachmann. Wir haben Ina Hartwig, die eine Biografie in Bruchstücken bei S. Fischer vorgelegt hat mit dem Titel Wer war Ingeborg Bachmann? Und wir haben auch noch andere Zugriffe, die ein bisschen persönlicherer Natur sind, zum Beispiel vom Bruder Heinz Bachmann. Ingeborg Bachmann, meine Schwester, Erinnerungen und Bilder, auch neu herausgekommen. Und ein Buch, was du uns heute noch mitbringst, über das wir später sprechen, Fleur Jäggi, Die letzten Tage von Ingeborg Bachmann. Eine auch sehr persönliche Erzählung. Vielleicht der Vollständigkeit halber, es gibt noch eine Monographie, die 1999 bei Rowohlt erschienen ist. Die ist von Hans Möller geschrieben und auch Hans Höller und auch ein Standardwerk. Und was also können wir jetzt von diesen neuen Biografien erwarten, vor allem von der Biografie der Autorin Andrea Stoll? Also, es ist so, dass es eine erweiterte Version eines Buches ist, das 2013 entstanden ist. Also Andrea Stoll beschäftigt sich ja seit Jahren, wirklich Ewigkeiten schon intensiv mit Ingeborg Bachmann, hat 2013 also eine Biografie geschrieben. Und diesmal hat sie die Biografie überarbeitet und ergänzt um Briefe und Dokumente, die damals noch nicht öffentlich waren.
Es ist ja einiges erschienen, ne? Der Briefwechsel mit Max Frisch zum Beispiel,
auch
ein Briefwechsel mit Zählern, dann ein Briefwechsel mit Heinrich Böll.
Ja.
Also es war viel sozusagen unter Verschluss und kommt so Stück für Stück
richtig
raus.
Richtig. Und natürlich sind alle, die Bachmann nah sind, die viel über sie wissen, wahnsinnig daran interessiert, auch das jetzt nochmal einzuarbeiten und unter diesen neuen Vorzeichen ihr Leben zu betrachten. Und so erwartet uns also in dieser überarbeiteten neuen Version der Biografie eine noch engere Verzahnung von Biografie und Werk. Also Andrea Stoll sagt, dass beides so eng verzahnt ist, dass sich das eine nicht ohne das andere erzählen lässt. Sie arbeitet also Zitate und Textausschnitte von Bachmann ein, wo sie eben genau diese Überschneidungen deutlich sieht und auch sichtbar machen will. Das fängt zum Beispiel an damit, dass in der Schule Ingeborg Bachmann einen Spitznamen hatte. Du weißt den Spitznamen, weil er im Film auch vorkam. Erinnerst du dich?
Nee.
Die Eule.
Die Eule, ja, stimmt.
Die Eule auf Französisch. Und das lag an Ingeborg Bachmanns enormer Belesenheit und Lesefreude. Und dann verzahnt sie das mit so einem Gedicht von Ingeborg Bachmann, was sie selbst mal über Eulen geschrieben hat. Das wirkt jetzt nicht immer bemüht, ne? Jetzt denkt man sich hier, okay, das passiert so in Schlagworten. Das ist schon sehr organisch gemacht und man merkt auch, dass es eben jetzt keine Schlagwortklauberei ist, sondern dass sie sich da sehr genau überlegt, was woher kommt. Sie legt nicht nur eben begriffliche Überschneidungen frei, sondern auch Motive im Werk, die sie dann an das Aufwachsen koppelt. Es gibt diesen sehr berühmten Satz, den sie mal anlässlich einer Preisverleihung gesagt hat, auch im Film übrigens eingeschnitten, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Ein ganz berühmter Ausspruch von Ingeborg Bachmann. Und sie nutzt den auch, um die Erziehung des Vaters zu erzählen, die enorm mit den Werten Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe verbunden war. Also Wahrheit war einfach ein zentraler Begriff in Bachmanns Werk. Und so kommt man halt auf sehr organische Weise in diese Verzahnung hinein und es fließt so ineinander. Kommen wir mal zu den ersten Teilen dieser Biografie, um auch so ein bisschen ein Gefühl für den Text zu bekommen, für die Informationen des Textes und eben auch ein Gefühl für Bachmann zu bekommen. Ingeborg Bachmann wächst in eine klassische Familie hinein. Der Vater arbeitet und bestimmt, die Mutter verwaltet Geld und Haushalt, also klassisch im Sinne von klassisches Rollenbild, das hier ausgespielt wird. Die Mutter führt den Haushalt effektiv und sparsam bis hin auch zur, bisschen zur Knauserigkeit. Zu den Kindern sind die Eltern sehr, sehr liebevoll. Die sind der ganze Stolz der Familie. Sie hat eine 2 Jahre jüngere Schwester und dann gibt es noch einen Nachzügler, den Bruder, der wirklich wesentlich später geboren wird. Die Kinder werden umfassend gebildet. Es gibt Bildung im Bereich Natur und Umwelt, Kunst, Kultur, Musik, Sport. Der Vater hat einen riesigen Ehrgeiz. Der ist selbst Lehrer. Ist lustigerweise aber in manchen Dingen dann ganz unbeteiligt. Ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht. Hier schreibt Andrea Stoll Folgendes. In vielerlei Hinsicht könnte man unsere Erziehung vorbildlich nennen, stellt Bachmann in ihrem unveröffentlichten Versuch einer Autobiografie fest. Der Mangel an Luxus, aber nicht an Freude. Nie ein ordinäres Wort, fast keine Spielsachen, keine Verwöhnung, keine Hilfe in Schuldingen, keine Beachtung der Noten. Das fand ich erstaunlich, weil es ein Lehrervater ist mit einem großen Ehrgeiz. Er ist auch aufgestiegen, er kommt eigentlich aus einer Bauersfamilie. Und hier zeigt sich schon mal ein großer Wert, der Bachmann mitgegeben wurde, nämlich die Eigenverantwortung. Also Ehrlichkeit, Sparsamkeit, Sauberkeit sind so die Grundwerte der Familie. Es geht auch nicht unbedingt um Exzellenz, sondern es geht um etwas Tieferes, sich selbst zu verwirklichen. Und Ingeborgs Noten waren deshalb auch in Anführungszeichen nur gut bis durchschnittlich. Vater und Tochter haben eine sehr, sehr enge Bindung. Der Vater fördert, fragt, macht neugierig auf die Welt und wird die engste Bezugsperson sein. Und als Ingeborg Bachmann 11 Jahre alt ist, da marschieren die Nazis ein. Darüber wird sie später Folgendes selbst sagen. Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, dass mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt. Durch einen zu frühen Schmerz, wie ich ihn in dieser Stärke vielleicht später überhaupt nie mehr hatte. Natürlich habe ich das alles nicht verstanden in dem Sinn, in dem es ein Erwachsener verstehen würde. Aber diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen und Marschieren. Das Aufkommen meiner ersten Todesangst. warum sprechen wir so dezidiert darüber? Es wird einfach das sein, was Bachmann Zeit ihres Lebens verarbeiten wird, in ihren Texten unter anderem. Der Vater wird eingezogen, er ist von 39 bis 45 einfach selbst Teil dieses Kriegsgetöses. Und vor allem ist er seit 32 schon Mitglied in der NSDAP. Das wird auch extrem wichtig für Ingeborg Bachmann, weil es zu diesem Vater die Beziehung vergiftet, diese enge Beziehung zerstört und sich dieses Dilemma nie wird lösen lassen. Die Mutter ist jetzt plötzlich zur Selbstständigkeit gezwungen. Sie erwartet noch ein Kind, den Bruder, von dem ich schon gesprochen habe, und trifft alle Entscheidungen selbst, ist alleine mit ihren drei Kindern und leistet Großes, die durch den Krieg zu bringen. Ingeborg Bachmann vergöttert ihren kleinen Bruder, wird quasi zu einer Art zweiten Mutter, was wiederum zu Spannungen zwischen ihr und der eigenen Mutter führt. Auch hier ein Lebens- und Literaturthema. Es ist so ein bisschen, als reicht kein Kind je an dieses Erste, diesen Bruder heran. Die werden zeitlebens eine sehr enge Bindung haben und Bachmann wird kinderlos bleiben. Und um die Fragen nach dem eigenen Kind, einem, das nie gelebt hat quasi, werden sich auch die Texte zum Teil drehen. In dieser Zeit entsteht auch eben dieser große Grundkonflikt in Bachmanns Leben. Der geliebte, vergötterte Vater ist eben Teil der Nazis, die Ingeborg Bachmanns Kindheit zerstören. Und mit diesem Konflikt muss sie leben. Ihre Lebensrealität ist ja eine im Grenzland. Sie lebt in Kärnten im Dreiländereck, wo mehrere Volksgruppen, mehrere Sprachen existieren. Wir befinden uns hier zwischen Italien, Slowenien und Österreich.
Übrigens auch in der Ecke aus der Hand gekommen.
Ja, richtig. Und der Vater schreibt aus dem Krieg an die Familie und rät ihnen, in seinem Heimattal Zuflucht zu suchen. Das Geiltal, das da eben auch direkt liegt, grenzend in mehrere Länder. Und das machen die dann auch nach schweren Luftangriffen auf Klagenfurt Anfang 1944. Aber Ingeborg Bachmann bleibt, um ihren Abschluss nicht zu gefährden, allein zurück. Und ich finde, dieses Bild muss man sich mal vor Augen führen. Ingeborg Bachmann, gerade so 17, später 18 Jahre alt, lebt allein in dem zerstörten Elternhaus, Mutter und Geschwister geflohen, der Vater im Krieg. Der Vater, der eben sinnbildlich für diesen Krieg mitverantwortlich ist und ihn mitträgt. Und das Leben der Familie damit vollkommen zerbrochen hat. Monatelang harrt sie aus, täglich ist ihr Leben bedroht und im Februar 1944 macht sie dann trotzdem die Matura. Aber die Hoffnung auf ein Studium gibt sie erstmal auf, das hat ihr der Krieg genommen. Und sie beginnt eine Ausbildung als Lehrerin, um nicht zum Reichsarbeitsdienst eingezogen zu werden. Sie lebt dann noch einen Winter allein im Elternhaus, das längst keine Scheiben mehr hat aufgrund der Bomben. Und sie hat zu dieser Zeit vor allem Rilkes Stundenbuch sehr, sehr viel gelesen. In ihrem Kriegstagebuch schreibt sie, wie sie sich weigert, den Bunker aufzusuchen, weil sie kann nicht mehr fliehen, kann nicht mehr in diesen Bergstollen gehen, wo alle da in stickiger Luft hoffen, dass sie nicht getroffen werden, sondern sie setzt sich lesend in die Frühlingssonne in den Garten. Und dann folgt der nächste große Bombenangriff. Die Nachbarsfamilie wird ausgelöscht. Und sie ist die Einzige, die in dieser Straße noch lebt. Und ich finde wirklich, wie gottverlassen kann ein Mensch sein? Ich glaube, wenn man sich das nicht bewusst macht, dann kann man diese tiefe innere Sprachlosigkeit, an der sich Bachmann immer abgearbeitet hat, gar nicht greifen. In diesen Momenten wird das Denken, Lesen und Schreiben lebensrettend. Und das schreibt Andrea Stoll darüber in ihrer Biografie. In dieser ins Absurde gewendeten Gartenszenerie offenbart sich die literarische wie biografische Urszene der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Hoffnungslos allein und getrennt von allen ihr nahestehenden und vertrauten Menschen entdeckt sie die ganze Macht des lesenden und schreibenden Ichs. Aus der völligen Ohnmacht heraus suchte und fand sie ihren Halt in der poetischen Sprache. Von diesem Märztag 1945 an wusste Bachmann, dass sie sich beim Reden und beim Schreiben nur auf eines verlassen konnte: auf sich selbst. Ja, und dann flieht sie auch. Einerseits muss sie aus dem Schweigen nach dieser Zerstörung eine eigene Sprache entwickeln. Andererseits gleitet sie im Laufe der Jahre zurück in dieses Schweigen. Der Konflikt, der Vater als Nazi, wird sich nicht auflösen lassen. Und das erklärt auch, warum die Form des Romans ihr so oft misslang. An der hat sie sich sehr stark abgearbeitet. Und erst mit Malina konnte sie eine Sprache finden. Du wirst uns darüber gleich einiges erzählen. Da half sie sich ja nicht mit der klassischen Romanform, sondern mit Kompositionstechniken aus der Musik, um eine Struktur zu finden. Dazu dann mehr in der Folge nächste Woche. Ja, im Sommer 45 also kommt der Frieden, sie vereint sich mit ihrer Familie, der Vater ist gebrochen und von Schuld geplagt, die Kinder und seine Frau zerrissen zwischen ihm, dem Nazi, der ihr Leben zerstört hat, und dem geliebten Vater, der er immer noch ist. Und sie verlieren das Familienhaus, natürlich aufgrund dieser Vorgeschichte. Und dann freundet sich Ingeborg Bachmann mit dem Juden Jack Harmesch an, der als Kind noch mit vielen anderen Wienern nach England geschickt wurde und so den Holocaust überlebt hat, während seine Eltern und andere Familienmitglieder alle getötet worden sind. Er wurde ganz herzlich in die Familie Bachmann aufgenommen. Mit ihm hat Bachmann über Literatur gesprochen und endlich hatte sie ein Gegenüber für ihre Gedanken. Und sie verbanden oder waren eben verbunden durch diese Einsamkeit, er als Exilant und Weise und sie als eine, die sich immer schon fremd gefühlt hatte. Aber jetzt wartete eben wieder erwartendes Leben auf sie. Sie wollte studieren, schreiben, ist nach Innsbruck, dann nach Graz und später nach Wien gegangen, um Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte zu studieren. Harmesch hingegen geht nach Palästina und zerbricht an seiner Einsamkeit. Und es zeigt diese Episode auch, so schlimm es ist, was viele im Krieg erlebt haben. Aber von den Nazis verfolgt, der Familie und der Heimat beraubt worden zu sein, ist einfach derartig grausam, dass es für viele zeitlebens keinen Ausweg daraus gegeben hat. Ingeborg ist also auch wieder allein. Das Erlebte lässt sich nicht abschütteln. Es hat tiefe Spuren hinterlassen und sie spürt eben diese Last, diese Verantwortung, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, auch sprachlich, da sie die Sprache der Täter spricht. Und vielleicht noch eine kleine Stelle aus der Biografie, die sehr schön zeigt, was sie antreibt. Zu den enormen Bedrängnissen dieser Studienzeit, in der die Studierenden in den unbeheizten Räumen mitunter noch in Wehrmachtsmänteln herumliefen, müssen wir uns bei Bachmann nach ihren Erfahrungen mit Jack Harmesch eine erhöhte Sensibilität bei den stattfindenden Begegnungen dazu denken. Wer sprach mit wem? Mit welchen Worten? Gab es Täterworte? Gab es Opferworte? Und wie war das eine von dem anderen zu unterscheiden? Wie mag Bachmann wohl reagiert haben, wenn ein Professor in einem ihrer Studienfächer in scheinbar unverfänglichem Zusammenhang ein Vokabular wie Ausmerzen benutzte? Mit Sicherheit gab es Studenten und Professoren, die darüber nicht nachdachten, die weitermachten, für die es nur ein Ziel gab, die schnellstmögliche Rückkehr zu einer Normalität, die ohne ein kollektives Verdrängen des Geschehenen nicht zu haben war. Die junge Ingeborg Bachmann aber überhörte diese korrumpierten Worte nicht. Ich finde das übrigens auch eine schöne Stelle, die zeigt, dass es keine neumodische Erscheinung ist, dass wir uns über die Wirkmacht von Sprache, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass es sowas wie Sensitivity Readings gibt. Das wird ja immer so belächelt, aber das ist ja nichts, was es heute erst gibt oder worüber wir uns heute erst Gedanken machen sollten, sondern auch da hat es schon für diejenigen, die sich dieser Verantwortung gestellt haben, eine große Rolle gespielt. Wir lernen sie übrigens dann im Folgenden in ihren Beziehungen kennen zu ihren FreundInnen, wie zum Beispiel Ilse Eichinger, zu jenen, die sie geliebt hat, also vor allem zu Celan und Frisch und auch zu ihrer Familie. Es steckt eine große Kennerinnenschaft und Detailfokussiertheit in diesem Buch, die einen nur beeindrucken kann. Und ich war sehr glücklich, über Stoll Ingeborg Bachmann nochmal systematisch kennenzulernen und vor allem so umfassend kontextualisiert. Sie schafft es also, die Zeit fühlbar zu machen, das Nachkriegs-Wien beispielsweise, die Zustände sind greifbar und so beschrieben, dass das Leiden wirklich von einem Besitz ergreift. Auch die Auseinandersetzungen im Wiener Literaturbetrieb zu der Zeit verschaffen einen Blick hinter diese Türen. Also wir lernen auch Ilse Eichinger, die hat sie schon genannt, Mayröcker kennen, und Stoll findet einen klaren Ton, wenn es um die Dynamiken geht, die uns heute nur allzu bekannt sind. Das Buch hat also auch leider, muss man sagen, etwas sehr, sehr Aktuelles. Kleiner Kontext noch zu dieser Stelle ist vielleicht, dass Ingeborg Bachmann den Hans Weigel kennenlernt, mit ihm eine Beziehung hat. Es ist eine Beziehung, die wir heute anders sehen müssen, als es damals eingeschätzt wurde. Was den Wiener Literaturförderer Hans Weigel betrifft, sollte aus heutiger Sicht jede verklärende Schmäh und jeder augenzwinkernder Gestus aus den literarischen Geschichtsbüchern gestrichen werden. Was er mit Bachmann betrieb, war Machtmissbrauch. In emotionaler und künstlerischer Hinsicht. Nach den großen MeToo-Skandalen der letzten Jahre wissen wir, dass jemand durchaus ein großer Literat, ein großer Musiker oder ein großer Filmproduzent sein und sich Frauen gegenüber trotzdem sexuell ausbeuterisch und manipulativ verhalten kann. Auch Weigel war beides. Er hat viele junge Schriftsteller und Schriftstellerinnen gefördert und sich bei letzteren doch immer wieder das geholt, was ihm aus seinem Männlichkeitsverständnis ganz einfach zustand. Und auch das lese ich vor, weil auch diese Dynamik das Werk von Bachmann ganz entscheidend prägen wird. Also eine große Leseempfehlung, zumal wir eben auch viel von Bachmann selbst zu lesen bekommen. Aber wir wollen uns heute noch zwei weitere Texte anschauen, nämlich Bachmanns Hörstock Der gute Gott von Manhattan und eben Fleur Jägis Erinnerung an eine gemeinsame Reise mit Bachmann. Fleur Jägi kommt in der Bachmann-Biografie auch vor, allerdings eher als Nebenfigur. Sie wird ein paar Mal genannt. Und Stoll fasst Bachmanns Art, Freundschaften zu führen, generell ganz aussagekräftig zusammen. Das habe ich dir nochmal mitgebracht. Ingeborg Bachmann war nämlich nicht nur einsam, sondern sie war auch ganz anders. Über abendliche Verabredungen mit literarischen Freunden hinaus zeigte sie ein ausgeprägtes Faible für Dinnerpartys und elegante Empfänge. Intellektuelle, Diplomaten und Geschäftsleute römischer Adel. Bachmanns Freundeskreise bestanden aus durchaus unterschiedlichen Zirkeln, die sie unbedingt auch getrennt halten wollte, was ihr mitunter liebevollen Spott bescherte. Sektionschefin nannte sie die mit ihr eng befreundete Journalistin Toni Kienlechner und Henze kommentierte scharfzüngig wie immer, dass Frau Bachmann auch unter Freunden auf eine strenge Trennung achtete. Sie hielt nichts von Gruppenbildung. Zitat, deswegen glauben heute auch viele, die sie gekannt zu haben, die einzigen zu sein, die in Sachen Bachmann wirklich zuständig sind. Und das fand ich eine ganz spannende Beschreibung. Gerade jemand, der so einen enormen Mythos erzeugt, wie Bachmann im Nachgang, sieht sich natürlich konfrontiert, ne, dass Leute sagen, ich war diejenige, die sie wirklich gekannt hat. Und deswegen wollte ich dich fragen, wie war es denn, wie beschreibt Fleur Jägi ihre Beziehung zu Bachmann? Denn eins muss man ganz klar sagen, nach ihrem Brandunfall, der zu ihrem Tod führen sollte, war Jägi in Rom.
Genau, also wir gehen in die 60er Jahre. Ingeborg Bachmann ist in ihren 40ern, schreibt an Marlina in Rom. Das ist auch sozusagen der Teil, den diese Bachmann-Dokumentation uns so schön zeigt und den da Sandra Hüller auch nochmal so ein bisschen nachzuspielen versucht. Deswegen, und das auch sehr toll macht, deswegen haben wir sozusagen da, wenn wir in diese Dokumentation gucken, ein sehr schönes Bild dazu gleich. Und wir sind kurz auf Jägis Seite, es sind die Mitte der 60er Jahre, wie gesagt, sie ist eine Schweizer Schriftstellerin, die auch, kann man sagen, in den letzten Jahren wieder so ein bisschen hierzulande entdeckt wird mehr, also sie lebt noch und sie hat einfach viel geschrieben und schreibt hat so einen sehr klaren, präzisen Stil, der wenige Seiten braucht. Aber zu der Zeit arbeitete sie noch als Journalistin und als Fotomodell für die Grazia in Rom.
Ist das diese Magazin, genau, das es hier auch Magazin, gibt?
Ja, ganz genau. Wow. Ja, und das gab es damals auch schon. Und zufällig lernen sich die beiden Frauen kennen. Du hattest jetzt gerade diese ganzen Empfänger und so erwähnt. Also Bachmann geht schon raus. So, die sitzt jetzt nicht nur in ihrem Haus. Das heißt, man kann sich gut vorstellen, wie die sich bei einem dieser Empfänge irgendwie mal begegnen und freunden sich an. Und jetzt zum Bachmann-Jubiläum hat Jägi eben einen schmalen Band veröffentlicht, der diese Erinnerung, die sie an diese spezielle Zeit hat, wie gesagt, sie lernt Bachmann in den letzten Jahren von Bachmanns Leben kennen, das ist ja dann nicht mehr lang, aber die sie hat sozusagen, das sind ihre Erinnerungen daran und sie teilt das. Und zwar hat sie, glaube ich, auch schon früher, und das ist jetzt in diesem Band mit aufgenommen worden, eine Erzählung geschrieben, die heißt Das Salzwasserhaus, und das ist wirklich so eine Mischung aus Erzählung, literarischem Erinnerungsstück. Es geht um eine einmonatige Reise von Jägi und Bachmann, die gemeinsam mit dem Hauspersonal dann in einem Haus auf dem italienischen Land wohnen. Und letztlich ist es so ein bisschen so, wie man sich so ein Klischeebild von so einem SchriftstellerInnenaufenthalt irgendwie in einem Haus auf dem Land in Italien vorstellt. Also die schreiben jede für sich, dann am Nachmittag treffen sie sich, um miteinander zu reden, auch über die ihre Gedanken auszutauschen und am Abend manchmal auch bis in die Nacht, aber dann gibt es eben auch Abende oder Besuche von anderen Intellektuellen, die da auch ihre Willen
ja,
haben.
Ja, man muss das nämlich sagen, in Italien zu dieser Zeit, sie alle haben irgendwie super viele deutsche
Wahnsinn.
Verleger, auch
ja,
so
ja.
italienische Willen, das war einfach ein
genau.
Ding. Ne? Du bist da nicht weggegangen irgendwohin, wo dich niemand mehr erreicht hat, sondern du warst eigentlich dort, wo dann alle ihre Sommerfrischen gemacht
ja,
haben.
Ja, sagen wir mal so, die Italien-Sehnsucht der Deutschen, die hat durchaus auch die Verleger ergriffen.
Ja.
Und der Verleger von S. Fischer ist da. Uwe Jonsson kommt, hat irgendwie sein neues Buch zu dem Zeitpunkt gerade beendet und kommt, um sozusagen jetzt mal eine Pause zu nehmen. Italo Calvino kommt rein und Jägi beschreibt ganz schön, wie die dann so stehen. Und sie sich vorgenommen haben, sie werden jetzt nicht sagen, wenn der jetzt so schweigt und dann so irgendwie so wartet, dass sie das Wort ergreifen in seiner Gegenwart, dann werden sie auch nichts sagen. Und dann stehen die da halt alle und schweigen sich so an auf so eine random Art. Also das ist irgendwie so ganz, ganz schön beschrieben. Und genau, also das ist so dieser Moment quasi wie so eine schöne Erinnerungs, wie so ein schöner Erinnerungsmoment, den sie an Bachmann hat und der so in dieser Erzählung soll halt dieser Geist dieser Freundschaft eingefangen werden. Und ich glaube, vieles von dem, was du gesagt hast, dass nämlich die Freunde oder was in diesem Zitat sozusagen vorkam aus der Biografie, dass nämlich die Freunde und Freundinnen sich so besonders gefühlt haben in Bachmanns Gegenwart, das gilt, glaube ich, für Jägi auch extrem. Und ich glaube, da gab es auch schon einen gewissen Altersunterschied, der dazu führte, dass Jägi halt eher noch am Anfang stand und Bachmann schon sehr bewundern konnte. Bachmann hatte zu der Zeit ja schon einige wichtige Preise gewonnen. Sie hatte den Büchnerpreis bekommen.
Sie war auch dann schon über 50, oder?
Wer?
Bachmann?
Nee, sie ist ja nie über 50 geworden.
Doch 52 ist sie doch geworden. Oder 47.
47.
47, so rum.
Ja, ja.
Aber war sie dann schon,
ja,
die Reise war schon
40ern.
Kurz
ja,
vorher.
Ja, genau.
Ne? Sie waren
genau.
in den 40ern und sehr etabliert, ja.
Und das kann man sich vorstellen, dass das sozusagen auch so eine Mentorenfigur dann irgendwie auch war, neben dieser Freundschaft. Im zweiten Teil geht es um die Umstände von Bachmanns Tod. Und wir haben uns jetzt mit der Biografie beschäftigt und es gibt viele berühmte Dinge in Bachmanns Biografie, aber sozusagen ein Teil, der den Mythos Bachmann extrem mitgeprägt hat, ist ihr Tod. Bachmann ist gestorben, weil sie war in ihrer Wohnung, hat eine Zigarette geraucht und irgendwie hat sie sich dabei so krass verbrannt. Man weiß es sozusagen am Ende nicht ganz genau, was da jetzt genau passiert ist. Mhm. Es gibt auch wohl noch eine Frau, die da irgendwie in der Nähe war, die dann aber verschwunden ist in den nächsten Tagen. Dann gibt es die Hausmeisterin, die Bachmann dann halt angerufen hat und gesagt hat, hier, ich habe mich so krass verbrannt.
Mhm.
Und es gibt so, wie das so oft so ist, auch beim Tod von Marilyn Monroe oder so, ne, dieses, da passiert was Schlimmes und man weiß nicht so genau, weil die Person halt irgendwie, es waren halt nicht fünf Leute dabei, die es sozusagen bezeugen können. Und deswegen schießt sozusagen die Fantasie komplett los und frei.
Alle
und
suchen
es gibt,
nach Erklärungen.
Es gibt alle
ja.
möglichen Erklärungen. Aber Fakt ist sozusagen, Bachmann kommt mit schwersten Verbrennungen in Rom ins Krankenhaus und lebt dann auch noch ein paar Tage in diesem Krankenhaus.
Ja, und ihre.
Bevor sie stirbt.
Genau, ihre Zustände verbessern sich ja auch erst in dieser Behandlung dieser Brandwunden. Ich glaube, 35% ihres Körpers waren zweiten oder dritten Grades verbrannt. Aber dann verschlechtert sich ihr Zustand.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass sie halt schon echt krasse Brandwunden hat. Und was sozusagen Jägi hier als Vorwurf macht und was wohl auch mehrere Freunde als Vorwurf gemacht haben, es gibt so ein paar Menschen um Bachmann rum, die das sehr geheim halten, dass das passiert ist erstmal.
Ja.
Also es darf irgendwie von den Freunden keiner wissen und sowas. Und dieses Krankenhaus ist aber nicht perfekt ausgestattet für die Behandlung von Menschen mit Brandwunden. Denen fehlen zum Beispiel bestimmte Arten von Verbänden und so. Und später, als es dann so langsam durchsickert, dann organisieren Freunde dieses Verbandmaterial und so und bringen das nach Rom. Und da sagt halt Jägi, hätten die das früher gesagt, hätten wir vielleicht schon viel mehr organisieren und machen können und ihr haltet das sozusagen so geheim und lasst die da drin sterben in diesem Krankenhaus und ihr ist quasi aus ihrer, und man merkt hier, da ist so eine Wunde, die nicht verheilt bei ihr. Also sie ist so wirklich sauer und wirklich sozusagen verletzt von dieser, wie das damals abgelaufen ist. Und dieser Gedanke, hätten wir nicht was tun können,
ja,
hätten wir sie nicht retten können.
Super interessant, weil in der Biografie von Andrea Stoll gibt es auch ein Geheimnis rund um den Tod von Ingeborg Bachmann und der wiederum belastet eher die Freunde und nicht das Krankenhaus. Denn folgendes ist ja eine Tatsache. Ingeborg Bachmann war medikamentenabhängig. zum Zeitpunkt ihres Todes stark medikamenten- und alkoholabhängig. Und das haben wiederum die Freunde dem Krankenhaus nicht gesagt, weil sie das geheim halten wollten, beziehungsweise kam es erst sehr spät raus. Es wurde über den Umfang, das Ausmaß der Abhängigkeit gelogen. Und Andrea Stoll schreibt, dass eben Ingeborg Bachmann eigentlich nicht primär an den Brandwunden verstorben ist, sondern an den Folgen des Entzugs, der da unbegleitet stattgefunden hat, an den Entzug, dem Entzug von Schlafmitteln, die sie missbraucht hat.
Das ist wirklich sehr interessant und ich glaube, das zeigt uns auch so ein bisschen vielleicht sozusagen von Ingeborg Bachmann selber auch befeuert. Und das passt ja auch ein bisschen dazu. Wir wollen jetzt nicht irgendwie in eine psychologische Analyse gehen, aber es passt auch ein bisschen zum Verhalten von Suchtmenschen, also von Menschen mit Suchtproblemen, dass die ja auch sehr oft Freunde gegeneinander ausspielen oder sozusagen sehr gucken, dass alles so ein bisschen getrennt bleibt. Wem erzähle ich was und wem präsentiere ich welches Bild von mir? Und dieses Manipulative dann sogar ein bisschen. Aber jedenfalls, was das Endergebnis ist, keiner redet mit keinem und am Ende führt das für Ingeborg Bachmann quasi zum schlechtmöglichsten Ergebnis. Und ich hatte bei diesem Buch hier, bei diesem kurzen Text, die letzten Tage von Ingeborg, also es sind wirklich wenige Seiten, die hier vom Sukab Verlag nochmal zusammen.
Knapp über 40, richtig?
Genau, knapp über 40. Hatte ich eben auch das Gefühl, hier passiert was, was eigentlich nicht unbedingt passieren sollte, nämlich eine Autorin rechnet nochmal ab mit Sachen, die sie so sieht, aber hat nicht genug Abstand, um das Ganze auf eine schriftstellerische Art, wie soll ich sagen, fruchtbar zu machen. Weißt du, was ich meine? So, also es gibt doch dieses, vielleicht kennst du das auch, Sachen, die einem widerfahren sind und die so heftig sind, dass man schon das Gefühl hat, man würde mal gern drüber schreiben, aber man merkt eigentlich, es geht nicht. Ich bin sozusagen so verstrickt da drin. Ich habe so sehr meine Feindbilder und wer sozusagen schuld ist und was weiß ich, weil ich einfach damit nicht klarkomme, was passiert ist.
Ich kann nicht neugierig und offen daran gehen.
Und ich kann sozusagen nicht das, genau, ich kann diese Wahrheit nicht finden, die man ja in Literatur sozusagen suchen sollte, wenn ich über diesen Moment schreiben möchte. Und so wirkt das Ganze halt ein bisschen wie so, also man spürt halt so, sie hat so eine ganz klare Sicht, wer jetzt da schuld ist und die anderen sind schuld und ich, das war meine, und sie inszeniert sich auch und vielleicht ist es dann aber auch wirklich diese tiefe Überzeugung, wie du das erzählt hast, dass diese Freundschaften sich so angefühlt haben, aber als wäre sie sozusagen so die allerbeste Freundin gewesen und so diese absolute Nähe. Und wenn sie es dann so beschreibt, habe ich dann wieder so das Gefühl, wie nah war sie denn wirklich dran sozusagen, in welchem, da gab es ja mehrere Kreise quasi um Bachmann und wenn man dann, also wo stand sie da ungefähr, ne? Und und das erfährt man aber alles in diesem sehr kurzen Band eben nicht. Und ich musste dann, also bin so ein bisschen gestolpert über einen Satz, ein Zitat, das sie selbst bringt. Sie schreibt nämlich, Indiskretion ist für Ingeborg etwas Unverzeihliches. Und ich dachte, diese Art quasi nochmal über ihren Tod zu schreiben, dann am Ende nochmal über ihre Leiche zu schreiben, ist halt auch eine krasse Indiskretion. Und ich fand irgendwie so diesen extremen Aufschrei über die Veröffentlichung des Briefwechsels von Frisch und Bachmann, genau unter diesem Punkt so von lass diese Frau doch mal in Ruhe, die wollte nicht, dass man diese privaten Sachen über sie weiß. Das ist ein Problem, wenn sowas dann veröffentlicht wird. Und dann jetzt hier bei diesem Buch hatte ich aber eben ähnliches Gefühl, ne? Also wenn man das sozusagen auf der einen Seite kritisiert, dann finde ich, könnte man zumindest auch hier ein Fragezeichen setzen und sich fragen, muss ich beschrieben bekommen, wie diese Leiche da rausgetragen wird, wie die aussieht, dass die irgendwie entblößt ist und so weiter. Ist das wirklich notwendig, dass ich das nochmal aus einer persönlichen Sicht beschrieben bekomme und dann sich dann auch nochmal sozusagen auch hier wieder Stichwort Selbstinszenierung beschrieben bekomme, wie Fleur Yeghi dann natürlich hineilt und diese Leiche verdeckt, um ihr noch den letzten Rest Würde zu geben. Also es ist schon eine krasse Selbststilisierung, die auf 40 Seiten auch passiert. Und wie gesagt, es ist eine wunderbare Schriftstellerin vom Stil her, vom Ton. Es ist eine Frau, die über eine Wunde schreibt, die wahrscheinlich einfach immer noch frisch ist, obwohl sie jetzt schon wirklich älter geworden ist und viele Jahre gelebt hat. Aber diese Wunde, dieser Moment sozusagen aus den 60er Jahren ist immer noch da. Und gleichzeitig habe ich trotzdem dieses Unbehagen bei dem Umgang und bei der Art, wie hier über Ingeborg Bachmanns letzte Tage geschrieben wird. Und wir wollten aber noch ins Werk einsteigen. Wir haben gesagt, Ingeborg Bachmann sind auf jeden Fall zwei Folgen sozusagen und nicht eine. Deswegen werden wir in der nächsten Folge ein bisschen das Todesartenprojekt vorstellen. Aber Lynn, wir wollen noch über Der gute Gott von Manhattan reden, ne?
Ja, richtig.
Und gestern, nicht gestern, vor ein paar Tagen, in der Hitze verschwimmt alles so, ja. Als wir bei dieser Premiere waren, da kam im Nachgespräch, hat jemand gesagt, dass sie Der gute Gott von Manhattan als Schulstoff quasi hatten, dieses Hörspiel. Kannst du dich da, also hattet ihr das auch in der Schule?
Nein, auf gar keinen Fall, da hätte ich mich dran erinnert.
Okay, ich auch nicht.
Ich glaube, wir hatten Ilse Eichinger zum Beispiel.
Das heißt, wir gehen da jetzt voll frisch ran sozusagen.
Ja, frisch ist auch ein gutes Stichwort. Oh Gott, grausige Überleitung. Aber
ja,
pass auf.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja, weil vielleicht ist es ja auch ein guter Anker, um auch nochmal wieder ins Leben der Ingeborg Bachmann zu springen, weil natürlich gibt es hier auch wieder Verknüpfungen zu ihrem eigenen Erleben. Und so wie Max Frisch auch zum Beispiel Montauk hat in den USA spielen lassen und das für ihn auch ein wichtiger Ort war. So ähnlich ist es ja jetzt hier auch mit Der gute Gott von Manhattan. Wir haben es hier mit einer Liebesgeschichte zu tun, richtig?
Es gibt noch eine andere Frisch-Parallel oder einen anderen Frischbezug zu diesem Stück. Mhm. Darauf werden wir kommen. Aber ja, genau, wir haben es mit einer Liebesgeschichte zu tun. Es geht um ein Hörspiel, das 1958 erschienen ist. In der Doku sehen wir auch, welchen Preis es erhalten hat, nämlich den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Und da gibt es dann auch eine Rede von Bachmann, die sehr schön ist und auch in der Doku mitgespielt
da
wird.
Da sagt sie, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das ist diese Rede, ja.
Ja. Und wir haben in diesem Hörspiel zwei parallele Settings. Wir haben einmal eine Gerichtsszene, der Richter und der Angeklagte, sowas sehr Klassisches. Und der Angeklagte hat als Spitznamen den Spitznamen Guter Gott von Manhattan. Und,
das ist ein kurzer, griffiger Spitzname.
Ein kurzer, griffiger Spitzname. Und der Angeklagte hat eine Bombe gezündet und eine junge Frau ermordet. Eigentlich wollte er ein Liebespaar ermorden, aber der Mann war sozusagen nicht da und deswegen ist nur die Frau gestorben. Und die beiden, Richter und Angeklagte, rollen diesen Fall auf. Die Frage ist, was war das Motiv? Warum hat der Angeklagte das getan? Und das entspinnt sich so eine Art, ja, juristische, philosophische Diskussion. So würde ich das mal sagen. Und dann springt das Hörspiel immer wieder in diese Momente, wie die zwei Liebenden sich kennenlernen, wie die zusammenkommen und wie sich diese Beziehung dann entwickelt. Das ist sozusagen der Parallelstrang. Wir haben Jennifer, die studiert politische Wissenschaften, ist 23, und wir haben Jan, ein Europäer, der wartet auf seine Passage für die Heimfahrt nach Europa wieder. Der ist durch die USA gereist und ist jetzt in New York, um wieder nach Hause zu fahren. Und die treffen sich um 5 Uhr nachmittags an der Grand Central Station, also einem Ort, der quasi extremst auch durch Hollywood und so aufgeladen ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, mit denen Bachmann da auch sehr bewusst spielt. Und dann gehen sie miteinander etwas essen. Und es folgt eine Nacht in einem schäbigen Motelzimmer, wo das Männer-Frauen-Verhältnis schon sehr, und das ist bei Bachmann auch relativ typisch, also es geht sehr viel um Männer in ihren Texten, aber die Männer sind oft auch ziemlich harsch, sage ich mal. Also hier ist es so, dass der Mann mehr oder weniger zu ihr sagt, zu der Jennifer, jetzt lass uns endlich miteinander Sex haben so und geh mir nicht mehr auf die Nerven mit dem ganzen Gerede und mit Liebe und so. Und dann sagt sie, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich will schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, liebst du mich richtig so in die Richtung? Und dann geht er da einfach so voll drüber und sagt immer so, jetzt los, wir sind ja jetzt nicht ohne Grund hier noch essen gegangen und dann jetzt hier hin. Das ist das, was man sozusagen so macht. Also, ne?
Ich frage mich, warum sich einfach nichts verändert seit diesem Hörspiel, seitdem das entstanden ist. Es ist einfach so, es könnte auch jetzt... Könnte genauso gut jetzt irgendein Dude, der durch die USA reist und den Frauen auf die Nerven geht.
Voll.
Warum?
Und das, was aber dann passiert, hier gibt es ja eine gewisse Entwicklung. Am nächsten Morgen müssten sie sich ja eigentlich trennen. Quasi der Ablauf ist vollendet. Mhm. Aber dann hält er sie zurück und macht ihr Vorwürfe. Und sie ist ihm aber völlig verfallen. So, ne? Und die beiden bleiben zusammen. Und in den nächsten Tagen, also sie mieten sich dann wieder so ein kleines Zimmer und sind dann da halt und laufen durch New York. Und die ganze Zeit schwebt aber dieser drohende Abschied über ihnen, weil er will ja wieder nach New York zurück. Und sie leidet halt extrem darunter, dass sie ihn verlieren wird. So. Und sie ist immer verzweifelter, sie sucht seine Nähe, er ist abweisend, kalt, weil er mit seinen Gefühlen für sie natürlich nicht zurechtkommt. Und das äußert sich dann natürlich in dem, was man heute vielleicht Frauenhass nennen könnte, in der Art, wie er mit ihr umgeht. Also dieses so extreme Schimpfen, genau. Und jetzt kommt unser Spoiler-Moment, Lynn.
Mhm.
Pass auf. Also wer das jetzt hören möchte, gerne hören, dann wieder in die Folge zurückkommen. Er überwindet nämlich irgendwann seine Kälte und macht ihr dann, also wechselt ins andere Extrem und macht ihr dann sehr heiße Versprechungen, glühende Liebesschwüre und will unbedingt mit ihr zusammen sein und die Welt ausschließen. Und ich musste so ein bisschen an dieses, Roland Barthes hat mal ein Fragment einer Sprache der Liebe geschrieben darüber, dass die Liebenden irgendwie so wie aus der Gesellschaft austreten und wie in ihren eigenen Wahnsinn verfallen und quasi nicht mehr gesellschaftsfähig sind auf eine Weise. Und darauf lässt sozusagen dieser Mann sich mit dieser Frau ein und lässt sich aus seinem sehr kontrollierten, sehr so muss das laufen, von seinen Gefühlen eben da reinziehen.
Weißt du, woran ich gerade denken muss?
Erzähl's.
An das Bachmann-Zitat. Die Männer sind alle unheilbar krank.
Ja, das, ich glaube, dass diese Überzeugung, der war sie da schon, als sie dieses Stück auch geschrieben hat. Ich lese mal so ein bisschen zwei, drei Dialogzeilen vor, einfach nur, damit wir ein Gefühl vielleicht dafür kriegen. Sie sagt, mach, dass wir uns nicht mehr bekämpfen. Er, weinst du? Wein doch. Dann sie, glaubst du, dass wir wahnsinnig sind? Er, vielleicht. Sie, verachtest du mich? Er, nur ein wenig. So viel, dass mein Staunen nicht endet über dich, aber ich bin auch erstarrt über mich. Sie, wirst du heute fahren? Er, nein. Also er beschließt, bei ihr zu bleiben, sozusagen gar nicht nach Europa mehr zu gehen, mit ihr zusammen zu leben, und letztlich besiegelt er aber damit ihr Todesurteil. Und diese Art des Dialogs, wie das jetzt so war, man merkt so stark die Lyrikerin Ingeborg Bachmann, das sind jetzt nicht so die 0815-Vorabendserien-Dialoge, die wir hier haben zwischen den beiden Liebenden.
Und sie macht sich's nicht leicht, weil ich finde es wirklich erstaunlich, dass sie einerseits in Interviews so klare Worte findet, also die Männer, die sind alle unheilbar krank, aber gleichzeitig sind ihre Texte so nicht. Sondern nee. Hier haben wir jetzt einen Dialog, der zeigt, was toxische Beziehung auch ausmacht, so würden wir das ja heute sagen, dass die toxische Beziehung nur funktioniert, wenn zwei ja. mitmachen und dass dieses Gift beide Menschen vergiftet und nicht nur eine Person.
Genau, und wir kommen zum Ende der Geschichte. Das führt dann nämlich beide Geschichten, beide Settings zusammen. Jetzt taucht nämlich der Angeklagte im Setting des Paares auf. Jan ist in eine Bar gegangen, ist für eine halbe Stunde rückfällig, so wird das genannt geworden, indem er nämlich in dieser Bar sitzt und sich doch wieder für die Welt interessiert. Und eigentlich haben die ja sozusagen daran gearbeitet, die Welt auszuschließen.
Klassisch.
Und er kann aber sozusagen nicht ganz davon lassen und jetzt guckt er sich die Nachrichten an in dieser Bar. Das ist aber genau dieser Moment, in dem der Angeklagte jetzt Jennifer das Paket mit der Bombe gibt und sie stirbt deswegen. Und der Schluss ist, Jennifer ist tot, sie wird nicht begraben. Jan war eigentlich bereit, alles für sie zu opfern, aber am Ende gibt er sich dann nicht mal mehr die Mühe, quasi sie zu begraben und sich darum zu kümmern, sondern er geht dann so schnell wie es geht einfach nach Europa, weil quasi Traum zerplatzt, jetzt ist irgendwie schwierig, okay, dann hau ich ab.
Zerplatzt hat in diesem Zusammenhang auch wirklich eine unangenehme Doppelbedeutung.
Das stimmt. Und lass uns mal auf das Motiv des guten Gottes von Manhattan zurückkommen, weil das ist die andere große Frage, die neben dieser Liebesgeschichte eine Rolle spielt. Der gute Gott von Manhattan glaubt, dass die intensive Liebe quasi die gesellschaftliche Ordnung stört. Dass es nicht nur so ist, dass Liebende sich aus der Ordnung zurückziehen, sondern dass die Ordnung ins Chaos gerät in dem Moment, wo Menschen so intensiv lieben und dann anfangen könnten, quasi die gesamte gesellschaftliche Ordnung in Frage zu stellen. Macht das alles überhaupt Sinn, wie wir hier leben? Und das, sagt der gute Gott von Manhattan, darf nicht passieren. Ich habe dazu folgende Stellen noch mitgebracht. Er sagt einmal, ich glaube, dass die Liebe auf der Nachtseite der Welt ist. Ein anderes, ich glaube, dass die Liebe unschuldig ist und zum Untergang führt. Und dann, ich glaube, dass die Liebenden zu Recht in die Luft fliegen und immer in die Luft geflogen sind. Und der ist sozusagen wie so ein Rächer, der rumläuft und immer wenn Paare sich zu sehr verlieben, dann sprengt er sie in die Luft. Und der Punkt daran ist so ein bisschen, es kommt dann irgendwann auch das Argument von dem Richter, ja, aber was ist denn, es gibt doch viele glückliche Paare, was hast du denn sozusagen? Weil die Liebe verdirbt doch nicht alles. Mhm. Es gibt doch Paare, die wunderbar zusammenleben und die gesellschaftliche Ordnung nicht stören. Mhm. Und da sagt halt dann dieser gute Gott von Manhattan, ja, aber das ist nicht die echte Liebe. Die haben sich quasi arrangiert, die finden einen pragmatischen Umgang, die kriegen ein Kind, die führen eine Ehe, die teilen sozusagen das, was du vorhin auch gesagt hast, so diese klassischen Aufgabenverteilungen, die Ingeborg Bachmann selber so hat. Das heißt, man könnte das auch fast wie so einen kleinen Kommentar nochmal auf die Beziehung ihrer Eltern lesen vielleicht. Das ist sozusagen nicht die Liebe, die der gute Gott von Manhattan zerstören will. Und zur bitteren Pointe dieses Stückes gehört, das deutet sich vielleicht auch schon in der Namensgebung an, dass der Richter dem guten Gott von Manhattan am Ende ziehen lässt. Und das gibt sozusagen eine sehr klare Lesart vor, nämlich absolute Liebe und Gesellschaft gehen einfach nicht zusammen.
Das ist sehr, sehr interessant, weil man über diesen Text wahnsinnig viel sprechen kann. Er eignet sich also auch wirklich gut, ihn in der Schule zu behandeln. Denn war es nicht Hegel, der die Familie überhaupt erstmal zur kleinsten Einheit des Staates gemacht hat? Also vielleicht war es auch nicht Hegel, aber mein Studium der Philosophie ist lange her. Aber es gibt quasi auch diese andere Seite, ne, dass die Liebesbeziehung, deswegen wird ja Familie auch so subventioniert, sage ich jetzt mal, auch wenn es vielen Familien finanziell schlecht geht. Und gleichzeitig finde ich auch so interessant, dass der gute Gott von Manhattan der Überzeugung ist, dass es hier sich in dieser Form der Beziehung, die er vereiteln will, tatsächlich um Liebe handelt, weil das würden wir heute wahrscheinlich anders beschreiben, sondern dass es sich hier um Zerstörung handelt, um Macht und eben nicht um die eigentliche Form der Liebe. Und gerade deshalb ist dieser Text auch so wahnsinnig spannend für heute noch. Und ich bin einfach sehr beeindruckt. Ich frage mich sowieso, wie man kein kompletter Bachmann-Fanatiker sein kann, wobei Fanatiker in diesem Zusammenhang ein unglückliches Wort ist, aber ich finde es wirklich Wahnsinn, sie hat ja auch Philosophie studiert und wie sie all das zusammenbringt und dabei nie irgendwie nur inhaltlich arbeitet, sondern eben immer auch formal ganz viel mit der Sprache macht.
Wenn wir bei der Sprache sind, könnten wir vielleicht mal darauf verweisen, dass was ihre Sprache immer so, ja, also was da immer mitschwingt, ist ein sehr großer Pathos oft bei ihr, der stellenweise dann so eingesetzt wird, der, glaube ich, manche Leute beim Lesen auch nervt oder nerven kann. Und zwar zum Beispiel hier in dieser Liebesgeschichte. Also es ist wirklich extremst bis zum Anschlag aufgeladen sozusagen. Ich würde aber sagen, das will ich jetzt gar nicht dagegen ins Feld bringen, sondern das nur mal erwähnen, weil es einfach auffällt. Weil sozusagen die Liebe hier mit so einer großen Geste beschrieben wird, wie wir das oft in Texten, gerade in modernen Texten, nicht mehr so haben, wo dann gesagt würde, es ist einfach zu viel.
Das ist meine Beziehungsperson.
Genau. Aber es gibt hier in dem, also auch vom Hören her, ist es wirklich ein absolut tolles Hörspiel. Es gibt tolle, also es waren damals coole Schauspieler, Schauspielerinnen, die das gelesen haben. Ganz, ganz tolle Stimmen, klare, schnelle Szenen und Settings. Du findest dich extrem schnell zurecht und beeindruckende sprachliche Bilder, was natürlich für so ein Hörspiel immer extrem wichtig ist, dass die Bilder, die die Autorin findet, einfach sofort in deinem Kopf was ausmachen. Und deswegen ist man sofort in diesen ganzen Szenerien drin. Auch die Nebenfiguren sind total schön eingefangen. Diese Stadtszenerie, New York, sie begegnen dann so verschiedenen Menschen auf ihrem Weg, die beiden Liebenden, zum Beispiel einem Schauspieler, einer Wahrsagerin und so weiter. Zwei Fun Facts habe ich noch für dich, bevor wir sozusagen Ingeborg Bachmann für heute abschließen und dann nächste Woche wieder dazukommen. Eichhörnchen spielen eine riesige Rolle in diesem Stück. Die haben auch eigene Stimmen, die total niedlich gemacht sind. Also die reden quasi so, ne? Und es gibt Schauspielerinnen, die das so, oder Schauspieler, die das dann so, die Eichhörnchensprache reden. Und die Eichhörnchen sind quasi die Boten des guten Gottes von Manhattan. Weil sonst wüsste der ja gar nicht quasi, wer sich da wie schlimm verliebt. Und die Eichhörnchen sind ja überall in der Stadt. Und deswegen laufen die halt immer überall rum und gucken, oh, wird's hier kritisch oder ist hier noch okay? Ja, und dann geben die dem immer so Updates und kommen dann immer angelaufen. Und das macht sie aber auch extrem gut. Das ist sowas komplett Überraschendes, was gar nicht so richtig reinpasst und dann passt es aber irgendwie doch extrem gut rein und schafft nochmal wie so eine Ebene in diesem Hörspiel, die so total schön ist. Ne? Das ist das eine und das andere ist, wir kommen wieder zu Max Frisch, der gute Gott von Manhattan im Radio gehört, war so beeindruckt davon, dass er Bachmann daraufhin einen Brief schrieb und damit fing quasi ihre Liebesgeschichte an. Das heißt, dieser Frischbezug ist auch nicht zufällig und ich musste auch beim Hören tatsächlich schon daran denken, weil man ja weiß, dass Max Frisch einfach so ein riesen New York-Fan ist und dass auch sein großes Thema war ja ständig die Liebe zwischen Mann und Frau. Und auch Montauk, du hattest das erwähnt, spielt ja in diesem Setting dann später natürlich geschrieben, aber da ist sozusagen sehr viel literarische oder biografische Verbindung dann, die dann über dieses Hörspiel zusammenkommt. Und ich würde sagen, man kann dieses Hörspiel auf YouTube hören. Der SRF hat sozusagen eine Version davon auf YouTube gestellt. Und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich ein sehr schöner Einstieg in das Werk von Bachmann. Wenn wir gesagt haben, die Doku vielleicht lieber ein bisschen an der Stelle, wo man schon ein bisschen was weiß oder so. So eine erste Begegnung mit dem Werk ist der gute Gott von Manhattan wirklich sehr in dem Sinne auch zugänglich.
Ja, sie hat ja Prosa geschrieben, sie hat Romane geschrieben oder ein Romanprojekt versucht, sie hat diese Hörstücke geschrieben, sie hat auch Libretti geschrieben, also Musiktext Musiktexte geschrieben und sie hat als Lyrikerin angefangen und hat dafür auch sehr viel Resonanz erhalten. Deswegen beginnen wir vielleicht oder beenden wir besser gesagt unsere heutige Folge noch mit einem Gedicht. Ich habe dir ein Gedicht mitgebracht von 1952. Wie soll ich mich nennen? Einmal war ich ein Baum und gebunden. Dann entschlüpfte ich als Vogel und war frei. In einen Graben, gefesselt, gefunden, entließ mich berstend ein schmutziges Ei. Wie halte ich mich? Ich habe vergessen, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich bin von vielen Leibern besessen, ein harter Dorn und ein flüchtendes Reh. Freund bin ich heute den Ahornzweigen, morgen vergehe ich mich an dem Stamm. Wann begann die Schuld ihren Reigen, mit dem ich von Samen zu Samen schwamm? Aber in mir singt noch ein Beginnen oder ein Enden und wehrt meiner Flucht. Ich will dem Pfeil dieser Schuld entrinnen, der mich in Sandkorn und Wildente sucht. Vielleicht kann ich mich einmal erkennen. Eine Taube, einen rollenden Stein. Ein Wort nur fehlt. Wie soll ich mich nennen, ohne in anderer Sprache zu sein?
Was vom Tage übrig blieb. Wir wollen natürlich nicht aufhören ohne unsere liebste Rubrik am Ende und erinnern nochmal und diesmal an Jean Anouilh. Jean-Marie Lucien Pierre Anouilh, was für ein Name, wird am 23. Juni 1910 in Bordeaux geboren und begeistert sich schon sehr früh für das Theater. Er wird gefördert von seiner Mutter, einer Geigerin, durch die er schon in der Kindheit mit der Bühne in Berührung kommt. Und sein Vater ist Schneider, da kommt also jetzt nicht so das Künstlerische erstmal her. Mit 10 Jahren zieht die Familie nach Paris um und nach der Schule studiert Anouilh einige Semester Rechtswissenschaften, arbeitet kurze Zeit in einem Verlagshaus und dann 3 Jahre lang als Texter in einer Werbeagentur. Auch so eine Tätigkeit, die uns in unseren Schriftsteller- und SchriftstellerInnen-Biografien immer häufiger begegnet. Ne? So dieses Mal Texter in der Werbeagentur haben auch viele gemacht. Genau. Ein Beispiel übrigens für einen Texter, Salman Rushdie. Da hatten wir das auch, dieses Thema, der hat das auch eine Weile gemacht. 1931 kehrt er wieder ans Theater zurück, was er eben in seiner Kindheit kennen und lieben gelernt hat, und wird Sekretär des Schauspielers und Regisseurs Louis Jouvet. Doch beide verstehen sich nicht wirklich gut und diese Zusammenarbeit währt nicht allzu lang. Es folgt eine kurze Zeit beim Militär, wo er dann ausgemustert wird. Und 1932 heiratet Anouilh die Schauspielerin Monelle Valentin, mit der er kurz darauf eine Tochter bekommt, Catherine, die später ebenfalls Schauspielerin wird. Tatsächlich ist es so, dass eigentlich fast alle seine Kinder irgendwann in seinen Stücken auftauchen. Theater ist bei ihm immer auch zumindest zu Teilen eine Familienangelegenheit. Ebenfalls im Frühjahr 1932, also in diesen Jahren 31, 32 passiert unfassbar viel bei ihm, geht es richtig los, kommt im Théâtre de l'Œuvre in Paris mit L'Hermine, auf Deutsch der Hermelin, Anouilhs erstes Stück auf die Bühne. Dann folgen erstmal 2 Misserfolge, wie sich das gehört. Das Stück Mandarin und I avais un prisonnier von 33 und 34 floppen. Allerdings, für das letzte Stück verkauft Anouilh die Filmrechte an Metro-Goldwyn-Mayer. Das heißt.
Oh, das mit dem Löwen.
Genau, das heißt nach Hollywood. Und das Stück wird zwar nie verfilmt, aber Anouilh kann die nächsten Jahre von dem Geld einfach leben und schreiben. Das heißt, es ist einfach ein absoluter Glücksfall für ihn. Die haben sich halt mal die Rechte gesichert. Und dabei sieht er sich aber in seinem Schreiben, was er dann weiter tut, vor allem als Handwerker. Über sein Selbstverständnis.
Doch, der Schneider kommt dann raus.
Über sein Selbstverständnis als Theaterautor hat er mal gesagt, ich bin ein guter Stückefabrikant, ich mache Stücke wie Stühle. Also irgendwie auch, ich mag ja so einen Zugang, muss ich sagen.
Ja,
auch
so
wenn
der
sowas sehr,
ne?
Genau, sowas sehr wie sagt man, unpathetisches.
Weit weg vom Genie-Mythos, würde ich sagen.
Genau. Er möchte, dass seine Stücke das Publikum unterhalten. Auch dazu habe ich nochmal ein Zitat mitgebracht. Letzten Endes haben nur die Leute, die die anderen amüsiert und unterhalten haben, der Menschheit einen Dienst erwiesen, sagt er. Und 1936 erscheint Der Reisende ohne Gepäck. Und dieses Stück gilt heute als eins der bekanntesten von Anouilh und markiert seinen Durchbruch am Theater. Neben eigenen Stoffen aktualisiert er in der Folge viele antike Dramen auch. Und besonders berühmt und auch umstritten ist seine Antigone-Version, wo er sozusagen ein Update auf Antigone gibt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich mal mit ihm beschäftigen wollte, weil wenn du an Theater gehst oder an so Theaterbuchshops oder irgendwelche dann hast du immer diese Antigone-Version irgendwie rumliegen.
Ja.
So, der war schon zu seinen Hochzeiten, war extremst produktiv und auch extrem bekannt und extrem viel gespielt. Ein Themenkomplex oder der Themenkomplex zu seiner Antigone-Version ist eben die Zeit der Besatzung. Die deutsche Besatzung in Frankreich und das französische Vichy-Regime arbeitet er sozusagen anhand von Antigone auf. Und er selber hat eben lange Zeit mit der rechten Regierung Maréchal Pétain in Frankreich während der Besatzung sympathisiert und deren Pragmatismus verstanden. Also da ist sozusagen dieses Pragmatische nochmal von der anderen Seite zu sehen, zu sagen, okay, die sind jetzt hier, wir müssen uns irgendwie mit denen arrangieren, anders geht's nicht. Also verstehe ich, dass ihr quasi jetzt versucht, möglichst das einigermaßen irgendwie hinzukriegen, über die Bühne zu kriegen. Das hat ihm natürlich später sehr viel Kritik eingebracht. In seiner Antigone-Version geht es um den Konflikt zwischen der kompromisslosen Antigone und dem pragmatischen Herrscher Kreon und spiegelt sozusagen so die damalige Zwickmühle zwischen der Resistance, die sich gegen dieses Unrechtsregime wehrt, wieder und den Kollaborateuren, die aber auch einfach sagen, ey, das ist jetzt einfach das, was notwendig ist, das, was dran ist. Anoui macht beide Hauptfiguren nachvollziehbar und das war auch einer der Punkte, die ihm halt von bestimmten Seiten dann also kritisch ausgelegt worden, dass bei ihm Antigone eben nicht die strahlende Heldin ist, die das Richtige tut in einer falschen Welt und Kreon aber auf der anderen Seite auch kein grausamer Tyrann, sondern ein ziemlich pragmatischer Staatsmann, der sozusagen einfach tun muss, was getan werden muss, ne, so, oder tut, was getan werden muss. Und ja, nach dem Krieg wurde Anoui von einigen als geheimer Sympathisant der Kollaborateure verdächtigt, aber der andauernde Erfolg der Antigone, die wurde 700 Mal aufgeführt bis 1947 allein. Also in wenigen Jahren hilft ihm sozusagen darüber hinweg erstmal. 1947 zieht er auch nach Lausanne in die Schweiz, heiratet ein paar Jahre später die Schauspielerin und Regisseurin Nicole Lancan und die beiden bekommen im Laufe der Jahre einen Sohn und zwei Töchter. Und wie gesagt, auch die landen wieder auf der Bühne in Anoui-Stücken. Er ist ja, du kannst dir vorstellen, als so ein pragmatischer Produzent von Stücken ist er halt extrem produktiv. Es erscheinen halt ständig neue Stücke von ihm, weil er halt nicht so dieses Ding hat von, ich muss jetzt mal warten, wie die Inspiration reinkickt, sondern ich schreibe das nächste und Ende des Jahres bin ich wieder fertig. Ne?
Luise, es ist ein Stück bereit. Komm doch mal bitte.
Guck mal, ich habe was für dich geschrieben, Schatz.
Ach, nicht schon wieder.
Und er ist also wirklich arbeitswütig in den folgenden Jahrzehnten, veröffentlicht fast jedes Jahr ein neues Stück. Seine Popularität erreicht ihren Höhepunkt in den frühen 60ern, danach schwindet an den großen Häusern das Interesse an seinem Werk. Er macht aber trotzdem weiter und seine Stücke werden halt zunehmend dann an Boulevardtheatern aufgeführt, was ja irgendwie auch Sinn gibt, wenn er sagt, ich will ja vor allem unterhalten, dass die Leute ihren Spaß haben.
Ja.
Da findet er an den Boulevardtheatern sein Publikum und stirbt dann am 3. Oktober am 3. 1987 im Alter von 77 Jahren in Lausanne an einem Herzinfarkt. Und ja, Lynn, lass uns anstoßen auf
du
dieses
bist da
sehr
jetzt
produktive.
So schön durchgerauscht, ganz produktiv und pragmatisch hast du das gemacht, wie Anoui es geliebt hätte.
So war es gedacht.
Cheers.
Cheers.
Auf Anoui und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder und sprechen weiter über Bachmann, denn wir haben uns noch nicht erschöpfend unterhalten. Das
auf keinen
wird auf
Fall.
Jeden Fall noch was. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.